Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
So sieht's aus und damit geht es rein. Eine neue Woche, Checkout der Darts-Podcast, powered by Sport1. Ihr könnt diesen Podcast, wie ihr das kennt aus der Vergangenheit, überall hören auf den für euch gängigen Plattformen im Podcatcher eures Vertrauens und, wie es der Name auch schon sagt, bei den Kollegen von Sport1. Wie ihr das wisst aus der vergangenen Folge, Kevin, der ist gerade in seinen wohlverdienten Flitterwochen mit seiner Frau. Deswegen da auch nochmal Grüße gehen raus an ihn und ich habe mir Ersatz geholt für diese Woche und ich freue mich auch ganz besonders, weil es ist das erste Mal, dass wir das in dieser Kombination auch machen, wir beide zusammen. Ihr solltet ihn sicherlich auch kennen, wenn ihr schon mal bei den Events der PDC Europe wart, und zwar ist das jetzt, das habe ich mir sagen lassen, der neue Medienchef Vincent Hauf. Ich grüße dich, hi.
Hi, servus Christian, genau, von der PDC Europe, sagen wir noch dazu am besten. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, ich freue mich auf die Folge.
Ja, ich mich auf jeden Fall auch und wir haben ein bisschen was zu besprechen, jetzt vielleicht nicht diese ultimative Fülle an Themen, dafür aber mit dem Rückblick auf das European Tour Event von Budapest und dann die Auslosung des World Grand Prix, da auf jeden Fall schon was sehr Interessantes dann auch zu besprechen. Und ich denke mal, dass wir das auch chronologisch angehen und mit dem zurückliegenden Turnier anfangen von Budapest. Da hat sich erstmal Dave Chisnell durchgesetzt, doch bevor wir da so ein bisschen tiefer in die Analyse reingehen, was hast du denn jetzt auch, Vincent, so für Feedback beispielsweise von deinen Kollegen bekommen? Weil wenn ich jetzt mal so gelesen habe, gerade dieses Finale zwischen Chizzy und Humphries, da haben viele schon gesagt, das war eins der besten, was man nicht nur in diesem Jahr, sondern overall gesehen hat. Wie sind da so die Erfahrungen gewesen jetzt?
Also zum Finale, denke ich, kann man das sagen, dass es eines der besten European Tour Finals war. Ich habe es auch gesehen und das Niveau war irre. Krönt von dem neuen Data, von einem eigentlich unspielbaren Luke Humphries, der dann aber eben doch geschlagen wird von Chizzy, der das mit einer Ruhe und Gelassenheit macht, wie man es halt von ihm kennt. Ganz grundsätzlich ist, glaube ich, zu sagen, dass das Event in Budapest so ein paar Geschichten irgendwie geschrieben hat. Du hast erstmal diese riesige Halle, die ja die größte Handballhalle Europas ist und also auch von außen, von innen unfassbar beeindruckend. Denkst so, okay, wow, wussten auch, es kommen viele Zuschauer. Die Stimmung selbst war dann so ein bisschen anders, als wir es jetzt von den deutschen Events oder auch von den Events in Europa kennen. So ein bisschen ruhiger, so ein bisschen zurückhaltender, man hat sehr irgendwie auf das Spiel geachtet und sich wirklich sehr auf das Spiel konzentriert. Philipp hatte mir einmal geschrieben, ich glaube, es war Samstagmittag, wo die Halle schon sehr, sehr voll war, und meinte, ja, die Halle ist quasi fast ausverkauft, aber du kannst eine Stecknadel fallen hören. Also es gab dann auch diese Phasen, wo wirklich die Leute da irgendwie 5000 Leute gebannt saßen und einfach nur Darts geschaut haben, wurde dann Richtung Finalsession am Sonntag so ein bisschen stimmungsvoller alles. Ich glaube, da hatten sie sich dann so ein bisschen akklimatisiert und der sportliche Teil hat dann auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die Stimmung dann besser wurde. Aber ich glaube, die Ungarn, so ein bisschen was die Stimmung angeht, können sie noch ein bisschen, die Stimmung aus England oder aus Deutschland adaptieren. Aber ich fand es ein rundes Event, eben gekrönt von diesem unglaublich starken Finaltag.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Finale, da werden wir auch gleich mal zu Beginn noch drüber reden. Dave Chisnell mit seinem dritten Turniersieg auf der European Tour in diesem Jahr. Der hat in Kiel gewonnen, dann in Leeuwarden und jetzt auch dieses spektakuläre Comeback, wie du das auch schon sagst. Also der liegt 5-7 zurück. Chizzy spielt, Humphries spielt den neuen Darter, checkt die 170, aber am Ende ist es Dave Chisnell, der triumphiert. Klar, er hat vielleicht auch noch ein bisschen Glück, dass Humphries es nicht schafft, auch zum zweiten Mal in diesem Match die 141 auszuchecken, dann zum Match. Aber das brauchst du auch und am Ende, ja, Chizzy, ich glaube, bei Philipp war er dann auch noch am Mikrofon und hat gesagt, da wird irgendwann mein Major gewinnen. Nur lass uns jetzt nochmal vielleicht auf diese Saison auch von Chizzy gehen. Brutal stark auf der European Tour. Ich glaube, der 20. PDC-Titel overall in seiner Karriere. Was sagt jetzt auch so ein Comeback, so ein Finale und auch so eine Saison über den Status von Dave Chisnell aus?
Ja, der Status von Dave, er ist für mich eine Legende, muss man fast sagen. Auch wenn er so ein bisschen ja der Unvollendete ist, kein Major-Titel gewonnen. Aber mit ihm ist einfach immer zu rechnen. Und deshalb glaube ich auch, was er sagt. Und ich hoffe und wünsche ihm auch, dass er dann doch diesen Major-Titel irgendwann mal gewinnt. Aber so, du kannst in jedes Pro-Tour-Turnier, in jedes European-Tour-Turnier, auch in die Majors, kann man reingehen und könnte, glaube ich, davor nie sagen, okay, Dave Chisnall wird es sicher nicht gewinnen. Also der ist immer gefährlich, der Mann. Ich bin so beeindruckt von seinem Rhythmus, von dieser eigentlich unkonventionellen Art zu werfen. Die ganze Körperhaltung, es sieht eigentlich alles gar nicht so stabil aus. Ist dann aber wirklich Millimeter genau unterwegs, wirft eine 180, 140 nach der anderen. Und ja, ist einfach sehr beeindruckend. Und ich glaube, niemand freut sich, wenn er gegen Dave Chisnell ran muss.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und der ist sehr stark in dieses oder sehr souverän auch in dieses Turnier gestartet. Erstmal zum Auftakt das 6:2 gegen Scott Mitchell, danach im Achtelfinale Roby John Rodriguez auch sehr klar mit 6:1 besiegt. Und dann in dieser Abendsession hat er sich dann im Viertelfinale gegen Michael van Gerwen durchgesetzt. Also auch da nochmal ein Zeichen gesendet, hat sich dann gegen Scott Williams, den Überraschungshalbfinalisten, durchgesetzt und dann eben dieses Finale gegen Luke Humphries. Also Chizzy, der geht damit auch als Nummer 1 gesetzt dann zu den European Darts Championship. Und jetzt reden wir nochmal ganz kurz über jemanden, der diese European Tour mittlerweile auch sehr prägt, Luke Humphries. Die ganz kurze Frage, er hatte nach seinem ersten Match gesagt, er hat große Rückenprobleme, konnte da auch den Kopf teilweise kaum heben. Was hast du da für Informationen vielleicht auch bekommen? Weil wenn man ihn hat spielen sehen, denkt man sich, was hat der für ja, Schmerzen oder Rückenprobleme vielleicht gehabt?
Ja, mein Gedanke war auch, als erstes, ich würde gern mit Rücken, beziehungsweise ohne Rückenprobleme gerne so spielen wie Luke Humphries mit Rückenproblemen. Vor Ort kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie das aussah. Aber ja, er hat anscheinend halt morgens einen Schmerz gespürt oder war ja so ein bisschen verspannt einfach, sowohl im Rücken als auch in der Schulter, wo man dann denkt, okay, vielleicht ist er jetzt schlagbar oder spielt schlechter. Er spielt dann aber trotzdem diesen unglaublichen Finaltag, beziehungsweise dieses unglaubliche Turnier. Also ein Turnier mit Statistiken, die müssen eigentlich den Titel zur Konsequenz haben. Aber Chizzy hatte im Finale was dagegen. Und ja, so bleibt Luke Humphries die letzten 2 Jahre vielleicht der European Tour Spieler, ganz einfach auch, weil er im letzten Jahr so viele Titel gewonnen hat. Man stelle sich vor, er hätte in diesem Jahr seine Finals gewonnen, dann wäre er, glaube ich, wirklich ja, auf Rekordjagd, was extrem viele European Tour Titel in sehr kurzer Zeit anging. Ich glaube, nur Michael van Gerwen könnte da mithalten. Aber die Geschichte ist natürlich auch in diesem Jahr, dass er die meisten Finals verloren hat. Trotzdem, so ein Finale zu erreichen, ist schon beeindruckend. Und ich würde sagen, wenn man die letzten 2 Jahre ansieht, ist Luke Humphries der European Tour Spieler schlechthin und hat den größten Erfolg gehabt.
Auf jeden Fall, Vincent. Also unfassbar gereift. Und ich habe mir auch nochmal die Statistiken gerade durchgeguckt von diesem Finaltag. Der kommt rein mit einer 106 gegen Martin Schindler und spielt dann in dieser letzten Session 100, 103 und dann im Finale nochmal 104. Also genau das, was du eben sagst. Absolut krank und dann vor allem auch noch mit Schmerzen vielleicht, die er ja sehr gut, sagen wir mal, verstecken konnte. Zumindest auch in seinem Spiel. Und was mich da mal interessieren würde in diesem Zusammenhang, also mal angenommen, er hat jetzt diese großen Schmerzen gehabt, was hätte er einnehmen dürfen und was nicht? Weil es wird ja auch Dopingkontrollen sicherlich geben.
Ist eine gute Frage. Also, soweit ich weiß, sind gängige Schmerzmittel erlaubt. Und deshalb, ja, würde ich sagen, klassische Schmerzmittel kann er nehmen. Die wirken nicht irgendwie leistungsfördernd, sondern eben nur schmerzlindernd. Ich denke sogar im Fußball, was ja auch sehr streng reguliert ist, was Doping angeht, beispielsweise ist Ibuprofen etc. erlaubt. Und ich denke, dass er da, ja, legal unterwegs ist, wenn er da auch Schmerzmittel genommen hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass er das gemacht hat. Trotzdem, du hast diese Einschränkungen, du hast es im Kopf, du könntest in entscheidenden Momenten mal drüber nachdenken, dass es dir vielleicht heute gar nicht so gut ging. Aber war bei ihm nicht der Fall. Er hat völlig sein Ding durchgezogen und das finde ich sehr respektabel.
Auf jeden Fall. Also er hat hier nicht rausgezogen, hat irgendwie auch nicht, kann man sagen, eingegriffen in den Kampf um den World Grand Prix, der ja da auch getobt hat. Also die beiden Hauptprotagonisten, klar, Chizzy und Humphries. Und bevor wir jetzt auch gleich noch zu diesem World Grand Prix Race kommen, was sich da auch abgespielt hat in Budapest, vielleicht noch mal so ein kleines Wort zu dir, zu den großen Jungs. Also wie siehst du aktuell auch einen Gervin Price oder beispielsweise auch ein Michael van Gerwen, die jetzt in diesem Turnier auch, kann man sagen, wirklich relativ weit dann gekommen sind am Ende. Also wenn ich hier nochmal schnell jetzt drauf schaue auf dieses Turnier, beispielsweise Price der dann erst im Halbfinale Humphries unterliegt, Van Gerven, der bis ins Viertelfinale immerhin kommt, kann man sagen, die sind aktuell auch von der Form her deutlich besser unterwegs als beispielsweise Peter Wright oder Michael Smith, die ja dann trotzdem auch noch in den Top 4 der Order of Merit mitmischen.
Ja, also Gezzi und Michael schätze ich wirklich stark ein. Aktuell waren dann beide, Michael ist dann in den sehr starken Chizzy und späteren Champion gelaufen und da kann man auch verlieren. Gervin hat dieses unfassbar starke Spiel im Viertelfinale gegen Damon Hatter, wo er einen 1:5 Rückstand noch dreht. Also das finde ich, sagt auch was über seine mentale Stärke aus, aber auch über seine spielerische Stärke. Geht dann gegen Luke Humphries raus, auch das kann passieren, meinen Augen. Und ja, zu Peter Wright, denke ich, ist so ein bisschen alles gesagt. Der sucht seine, nicht mal vielleicht seine Form, aber seine Konstanz. Also er spielt ja dann immer wieder auch gute Matches, spielt aber, und das ist ja dann oft das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, zu viele schlechte Matches. Also dass die Jungs alle Weltklasse sein können, ist klar. Peter erlaubt sich aktuell einfach zu viele, ja, schwache Matches. Ich sage immer wieder, auf der European Tour zu verlieren, das kann passieren, das ist ein kurzes Format, das sind alles Weltklasse-Spieler, aber bei Peter passiert das tatsächlich einfach sehr oft dieses Jahr, beziehungsweise auch die letzten Jahre. Bei Michael würde ich das so ein bisschen einordnen, der kommt jetzt aus einem längeren Urlaub. Ich denke, der ist ein Rhythmusspieler, wie wir alle wissen, und braucht auch wieder einfach diese Spielpraxis, um da wieder reinzukommen. Und wenn jetzt wieder mehr Events anstehen, die er auch spielt, jetzt ist ein dreitägiger Pro-Tour-Block, jetzt kommen die Majors wieder, jetzt kommt nochmal eine European Tour, dann denke ich, wird er auch wieder ja, einfach in der Weltspitze mitspielen und wird auch für jeden Spieler wieder gefährlich. Also so wäre jetzt meine Einschätzung aktuell zur Top 4.
Ist wunderbar, wie du das sagst, wird dann wieder in der Weltspitze mitspielen, wenn wir über die Nummer 1 der Welt reden, Michael Smith
Ja.
ab. Aber ich weiß natürlich genau, wie du das auch meinst. Und
Ja.
deine Meinung zu einem Thema würde mich auch mal interessieren bezüglich Michael Smith. Er hat ja jetzt mitten in der Saison den Ausrüster gewechselt. Glaubst du,
Ja.
das kann jetzt auch für die großen Turniere, die kommen, Grand Prix, Grand Slam, Weltmeisterschaft, vielleicht so dieses entscheidende Zünglein an der Waage sein, im negativen Sinn für ihn?
Nein, glaube ich nicht. Ich habe mit ihm auch in Trier, als er zum ersten Mal die Darts, beziehungsweise schon in Saarbrücken bei der Gala, hatte er die Darts dabei, hat sie aber noch nicht gespielt. Und dann in Trier war eben der 1.7. und am Samstag, wo er eingestiegen ist, und da hat er zum ersten Mal die Darts gespielt. Und wir haben auch drüber gesprochen und er meinte, dieser Dart ist nahezu identisch zum Unicorn-Dart von allen Faktoren her. Der ist gleich lang, gleich schwer. Die Spitzen sind gleich lang und. Und Michael war super confident und meinte, er hat damit schon viel trainiert. Es läuft fantastisch am Trainingsboard. Deshalb, die Darts aus meiner Sicht sind absolut kein Faktor. Wie gesagt, er war jetzt lange im Urlaub. Er hatte überhaupt keine Spielpraxis, klar, trainiert, aber am Ende wirst du wirklich sehr, sehr gut, wenn du die Matchpraxis hast, wenn du immer wieder diese Momente hast, die du überstehen musst, wenn du ja da sein musst mental. Training ist wichtig, aber am Ende zählt die Matchpraxis. Deshalb Darts für mich kein Faktor, sondern einfach mangelnde Spielpraxis, die jetzt aber wieder kommen wird.
Und die Darts, die werden jetzt auch getestet werden in aller Härte für Michael Smith. Das nächste große Turnier, der World Grand Prix, steht unmittelbar vor der Tür. Am 2. Oktober geht es dann auch los. Und World Grand Prix ist auch das Stichwort, was auch über Budapest geschwebt hat, weil es da noch die Frage war, wer kann sich da noch qualifizieren, wer nicht. Aus deutscher Sicht muss man sagen, Ricardo Pietrzyk leider rausgefallen, weil er direkt sein Auftaktmatch verloren hat und am Ende hat sich einer reingespielt, den man vielleicht nicht mehr so auf der Rechnung hatte, und zwar Luke Woodhouse, der Gian van Veen dann auch noch überholen konnte, weil er beispielsweise auch am Sonntagnachmittag Peter Wright geschlagen hat und damit ins Viertelfinale eingezogen ist. Also ich glaube auch mal, vielleicht so hinter den Kulissen haben sich auch alle eingestellt, Pietrzyk oder van Veen, und Woodhouse hat irgendwie keiner so wirklich auf der Rechnung noch gehabt, oder?
Ja, kann ich so bestätigen. Gut, am Ende ist es dann einfach auch nur so ein Gefühl und man hätte sich für Ricardo einfach gefreut, weil er wirklich eine starke Saison spielt. Ich finde, er hat sich auch wirklich weiterentwickelt, was seine Persönlichkeit an Bord angeht. Hat so ein paar alte Laster abgelegt, hat dann tatsächlich so ein bisschen, ja, denke ich, auch aus seiner Sicht ja, wie soll ich sagen, sich zu sehr beeinflussen lassen vom Publikum, dann auch so ein bisschen überreagiert. Es ist schwierig, es ist immer hart, von einer Crowd zu spielen, die ihren Host Nation Spieler natürlich supportet. Aber ich glaube, Ricardo hat sich am Ende dann ein bisschen zu sehr darauf konzentriert und es hat ihm am Ende auch das Match gekostet. Würde da jetzt aber gar nicht sagen, oh Gott, jetzt fällt der alte Muster zurück. Nein, es war jetzt mal wieder eine Erfahrung. Auch vielleicht wichtig für einen jungen Spieler, mal wieder so eine Erfahrung zu machen, sich danach selbst zu reflektieren und einfach zu sehen, wenn du da gar nicht so drauf eingehst, sondern so ein bisschen dein Ding, ja, weitermachst, ist es eigentlich besser für dich, als dann ja, Gesten zu machen, etc. Trotzdem, Ricardo spielt ein tolles Jahr, beziehungsweise tolle 2 Jahre. Allerdings so ein bisschen der Unvollendete aktuell noch in dem kleineren Rahmen, weil er einfach jetzt diese Quali für die Majors aktuell noch nicht schafft. Und ja, Gian van Veen ist, denke ich, einer der Top-Spieler diesen Jahres, so ein bisschen der Shooting-Star. Und auch er schafft es leider nicht zum Grand Prix. Und wie du schon sagst, Lou Guthaus hatten die wenigsten auf dem Schirm. Er hat aber einen grundsoliden und starken Job einfach in Budapest gemacht und sich ja entsprechend auch verdient qualifiziert. Verdient qualifiziert ist jeder, der am Ende im Teilnehmerfeld in der Top 32 steht. Deshalb, ja, Glückwunsch an ihn und jetzt schauen wir, was er beim Grand Prix so treibt.
Ja, auf jeden Fall. Also Luke Woodhouse immer einer, der viel von sich selber erwartet und der das jetzt auch mal wieder einlösen konnte. Also mal wieder so ein richtig gutes Turnier von ihm. Das wird ihn freuen. Jetzt auch noch ein bisschen extra Preisgeld schon mal sicher für den Grand Prix. Das war sicherlich nicht ganz so eingeplant erstmal. Aber wie du schon sagst, der hat sich da reingespielt, hat es verdient. Und lass uns mal noch ganz kurz bei Ricardo bleiben. Der fällt am Ende raus, auch weil er diese erste Auftakthürde nicht übersteht gegen den ja, Host Nation oder gegen den Lokalmatador, kann man mal so sagen, Nandor Major. Der Erste, der es schafft, in Ungarn sich praktisch als Lokalmatador in die nächste Runde zu spielen, in die zweite Runde. Und es war ja klar, die Auslosung spricht für Ricardo. Und dann ist auch sicherlich allen klar gewesen, Major wird jetzt hier kein Mitte-90er Average spielen oder so. Das heißt, im Prinzip kann Ricardo diese Partie nur verlieren, weil er entscheidet darüber, wie diese Partie abläuft. Und wenn man sich das anschaut, Major spielt am Ende ein 82er Average, hat eine Doppelquote von 23% und Ricardo schafft es nicht, diese Partie zu gewinnen. Also ist das genau das, was du dann auch sagst? Er hat diese Partie vielleicht verloren, weil er zu viel nachdenkt, weil er sich vielleicht auch denkt, coole Auslosung für mich, den muss ich jetzt schlagen, weil ich auch größeren Spielern wie Richard Veenstra, Scott Williams oder so nicht bekommen habe.
Ja, das kann natürlich immer sein. Zusätzlich zu dem, was ich gesagt habe, dass auch das Publikum in dem Spiel dann doch eine Rolle sicher gespielt hat. Ja, du machst dir Gedanken davor, du weißt ganz genau, du musst liefern. Das ist dieser Druck, dem dann auch die Top-Top-Spieler eben standhalten können, auch weil sie vielleicht jahrelange Erfahrung haben und solche Momente auch schon mal nicht überstanden haben, aber aus der Erfahrung sie dann in Zukunft überstehen. Und so würde ich es auch einordnen. Ja, es ist jetzt schwer und das tut auch ihm sicherlich sehr, sehr weh, weil er es spielerisch eigentlich total verdient gehabt hätte. Aber in diesem einen Moment war er nicht da, spielt überhaupt nicht sein Spiel. Warum auch immer, wie gesagt, Zuschauer, ja, Druck, ja, weil er weiß, es geht um einiges. Vielleicht auch kann immer sein, dass man den Gegner ein bisschen unterschätzt. Wie du schon sagst, klar, ist ein ungarischer Spieler, aber ist am Ende des Tages ein Amateurspieler. Und sollte für Ricardo Pietrzyk ja keine große Hürde sein. War jetzt anders, das ist Darts. First to Six ist ein sehr schnelles Format. Das haben schon viele Spieler vor Ricardo sozusagen gemerkt oder die Erfahrung gemacht, dass man da auch ja sehr schnell mal rausfliegen kann gegen den vermeintlichen Underdog. Ist schade, aber nochmal, ich kann mir vorstellen, dass es eine wertvolle Erfahrung in ganz vielerlei Hinsicht für Ricardo war, die ihn auch für die Zukunft stärker macht.
Wie bewertest du das auch am Ende, Vincent, weil du jetzt das Publikum angesprochen hast? Oftmals ist es auch so gewesen, dass Ricardo in Deutschland von den eigenen Fans angefeuert wird und dass der Gegner dann auch mal ein bisschen Sänge in der Hinsicht kriegt. Jetzt hat er das auch mal auf eine andere Art und Weise zurückbekommen und hat sich da auch mit dem Applaus sicherlich ja, ein bisschen abwertend dann auch gegenüber dem Publikum in der Situation geäußert. Klar, er war enttäuscht, nur ja, wie siehst du das dann auch in der Hinsicht, weil er jetzt mal auf der anderen Seite des Ufers sozusagen war?
Genau, ich würde jetzt auch ehrlich gesagt das ungarische Publikum da jetzt gar nicht irgendwie groß kritisieren oder sagen, oh mein Gott, ihr seid schuld oder irgendwas. Die Jungs haben oft genug den Support auf ihrer Seite, weil wir einfach viele Events in Deutschland haben. Und genau deshalb muss man dann auch einfach mal damit klarkommen, wenn ja, in einem anderen Land dann der andere Spieler den Support kriegt, beziehungsweise wenn auch mal gepfiffen wird, wenn auch mal der Name gerufen wird. Nochmal, wir sind da total dagegen. Philipp sagt es ja vor jedem Spiel der Deutschen in Deutschland, der sagt es im Warm-up, dass Pfiffe, Reingerufe, Gebuhe keiner braucht, keiner will im Darts. Es hilft auch eigentlich den deutschen Spielern überhaupt nicht. Dasselbe gilt auch für Ungarn. Also ich möchte das nicht schönreden. Ich möchte nur sagen, dass man ja, dass man aufpassen soll, dann das immer auf irgendwie irgendwas anderes zu schieben. Also die Topstar, jeder Spieler ist mal quasi der oder wird mal ausgebuht, ist mal der Gegner vom Host Nation Spieler. Ein wirklich starker PDC-Profi schafft es dann auch, das auszublenden und trotzdem seine Leistung zu bringen. In dem Fall hat es nicht geklappt. Das heißt auch nicht, dass es jetzt immer so sein wird. In dem Fall hat es nicht geklappt. Und wie gesagt, das hat er jetzt mal so mitbekommen und kann sich entsprechend vielleicht viel besser darauf einstellen, wenn er in den nächsten Jahren mal im Ausland gegen einen Host Nation Spieler spielt. Und deshalb, ja, wie gesagt, es ist jetzt in dem Fall sehr unglücklich, weil es in dem Spiel wirklich um sehr viel ging, aber hat nicht geklappt und würde sagen, weiter geht's.
Also Ricardo Pietrzczko verpasst seine erste World Grand Prix-Teilnahme. Insgesamt drei Deutsche am Start gewesen in Budapest. Zwei mussten in der ersten Runde ran. Neben Ricardo auch Gabriel Clemens, der ist dann gegen Keane Barry ausgeschieden. Spielt wieder ein gutes Match, muss man sagen. Verliert am Ende. Wir hatten diese Diskussion schon, Kevin und ich, immer im Podcast. Was kann man mit Gabriel Clemens in diesem Jahr oder speziell auch jetzt in dieser Phase, in diesem Jahr anfangen mit ihm?
Es ist schwer zu sagen, weil er eigentlich kein schlechtes Jahr spielt, den Zahlen nach. Und er auch vor allem auf der Pro Tour immer wieder gute, tiefe Runs hat, gute Spiele hat, hat aber halt eben auch gleichzeitig immer mal wieder schwächere Spiele, beziehungsweise schwächere Momente. Das heißt, er macht zu viele Fehler in entscheidenden Momenten. Das war, denke ich, auch gegen Keane Barry jetzt der Fall. Er spielt nicht schlecht. Er ist auch nicht der schlechtere Spieler in dem Sinne. Keane Barry ist aber abgezockter in gewissen Momenten. Er macht dann das Doppel direkt oder trifft dann direkt das Doppel. Er holt mal ein High-Finish raus. Und bei Gaga fehlt da vor allem auf der European Tour dieses Jahr manchmal so ein bisschen, ja, das Momentum auf seiner Seite, dass er mal eiskalt irgendwas checkt. Und ja, nochmal, First to Six, European Tour ist gnadenlos. Du hast ein, zwei Fehler drin. Zack, du liegst mit zwei Legs, drei Legs hinten und dann ist das Spiel auch schneller vorbei, als du gucken kannst. Du kannst es dir nicht erlauben, und da muss er, denke ich, dran arbeiten. Doppel, wissen wir alle von den Zahlen, ist er schwächer, sage ich mal, als viele andere, muss da auf jeden Fall dran arbeiten, weil wenn er jetzt, im Scoring ist er wirklich stark. Wenn er es jetzt noch schafft, auf die Doppel stark zu sein, dann ist es ein Top-Spieler. Und wir haben es bei der WM gesehen, zu was dieser Mann fähig ist. Der ist ein Weltklasse-Dartspieler, wirklich. Muss aber eben gucken, dass er diese Fehler vermeidet und dass er stärker auf Doppel wird.
Das heißt, ich entnehme jetzt auch mal deiner Argumentation. Du glaubst jetzt nicht, dass ihm das irgendwie einen Knacks geben wird, weil das ist ja im Sport manchmal irgendwie auch so. Du hast Mannschaften oder Spieler, die haben eine gute Phase, können da aber nicht so die Ergebnisse für das, was sie spielerisch ja auf die Platte bringen oder ans Board bringen, dann die Ergebnisse einfahren und dann gehen sie in irgendein Tief runter und kommen dann auch spielerisch nicht mehr so hin, wie sie das eigentlich gemacht haben.
Ich würde noch nicht von dem Tief tatsächlich sprechen, sondern es sind wirklich kleinere Momente, einfach. Deshalb glaube ich auch, ja, dass jetzt die manchen Momente gegen ihn laufen, aber es ganz schnell auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Das heißt, wenn er dann mal ja, seine Momente hat, dann kann er auch jeden Spieler schlagen. Lass uns jetzt schauen, was beim World Grand Prix passiert. Also ich traue ihm jederzeit immer einen guten Run, auch bei Major-Turnieren zu. Er hat es schon oft genug gezeigt. Die WM ist das beste Beispiel. WM-Halbfinale ist immer noch surreal, dass Gabriel Clemens im WM-Halbfinale stand. Eine unfassbare, unglaubliche Leistung. Und ja, er hat es allen gezeigt. Er kann es auf diesem hohen Niveau, auf diese lange Distanz gegen den Gervin Price in London. Dann kann er es auch überall anders. Er muss es nur eben, ja, zeigen und kleine Fehler abstellen. Dann bin ich sehr guter Dinge, dass er auch wieder die Ergebnisse erzielen wird, die auch zu seinem starken, eigentlich starken Spiel passen.
Während für Gabriel Clemens und Ricardo Pietrzczko bereits zum Auftakt Schluss war, war ein Deutscher dann noch mit dabei am Finaltag, am Sonntag. Das war Martin Schindler, der war an 14 gesetzt, löst die Auftakthürde ganz souverän auch gegen Sebastian Białecki mit 6 zu 1 und scheidet dann im Achtelfinale mit 1 zu 6 gegen ja, Luke Humphries und 106 Punkte im Schnitt pro Aufnahme aus. Denkst du trotzdem, das ist ein gutes Turnier auch gewesen für Martin, gerade weil es jetzt nach dieser, ich nenne es mal Sommerpause, bislang spielerisch und auch ergebnistechnisch noch nicht so ganz glatt für ihn lief?
Ja, es war ein gutes Turnier, einfach aus dem Grund, er ist ins Preisgeld gekommen, das Preisgeld, was auch für die Rangliste zählt. Er hat es auf Insta gepostet. Für ihn ist es immer wichtig, ein Spiel zu gewinnen, damit sein Preisgeld quasi aktiviert wird für die Rangliste. Und dann hast du, blöd gesagt, Lospech. Luke Humphries, wir haben vorher darüber geredet, seit 2 Jahren der European Tour Spieler, spielt in einer Art und Weise, einfach alles ist überragend. Doppel ist überragend, Scoring ist überragend, Timing. Diese Coolness, die der Indy Sai dann hat. Paradox, dass er dann im Finale so oft so ein bisschen es dann nicht geschafft hat, aber bis dahin hat er meistens ja einfach Weltklasse gespielt, aber unspielbar. Und wenn du dann als Martin in so einen Spieler reinläufst, da macht, egal welcher Spieler da steht, da kannst du nichts machen. Deshalb ist okay, er sammelt ja weiterhin fleißig Preisgeld für die Rangliste. Wichtig ist für ihn, glaube ich, diese gesetzte Position zu halten. Aber da bin ich guter Dinge und deshalb ja. War ein gutes Turnier für Martin.
Das halten wir so fest und wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, das war das vorletzte European Tour Turnier. Also wir reden ja auch immer die ganze Zeit dann über dieses World Grand Prix Race beispielsweise. Nur man darf ja auch nicht vergessen, dass die European Darts Championship dann noch anstehen, Vincent. Und da gibt es jetzt noch ein Turnier in Hildesheim. Das ist sozusagen der Schlussakkord der European Tour, bevor es dann das ganz große Major Turnier gibt. Da sind aus deutscher Sicht neben Martin Schindler, der wieder gesetzt sein wird, auch Gabriel Clemens und Ricardo Pietrzczko dabei über die Host Nation Qualifier-Regel bzw. Player-Regel. Und dann hat sich auch noch im Qualifier, im Tourcard-Qualifier Flo Hempel durchgesetzt. Und ich denke auch mal die European Darts Championship nochmal ein ganz wichtiger Meilenstein, gerade auch für Ricardo Pietrzczko, was wir geredet haben. Der steht da aktuell in diesem Race auf dem 31. Platz, 32 erhalten, sozusagen die Startberechtigung dafür. Deswegen, also da kann er sozusagen diese Schmach von Budapest vielleicht auch wieder ein bisschen vergessen machen, wenn er sich jetzt ja nach Dortmund dann spielt.
Ja, ich denke, das wird extrem wichtig für ihn, sich jetzt endlich auch mal zu belohnen für das starke Jahr auf der Pro Tour. Und genau, er ist qualifiziert. Er hat sich das erarbeitet, dass er da als deutscher Spieler quasi immer mit dabei ist, garantiert. Und ich hoffe, dass er da ein, zwei Spiele gewinnen kann, um dann eben auch sicher für Dortmund qualifiziert zu sein. Und dann freue ich mich auf 3 Spieler in Dortmund bei der EM, was ja auch noch nicht so häufig der Fall war.
Richtig, genau, du sprichst es schon an. Und es gibt ja auch noch nicht so ganz viele ganz große Momente, die man dann auch dort aus deutscher Sicht bejubeln konnte. Mir fällt der eine Sieg ein damals während der Pandemiezeit, als dann Flo Hempel sensationell Peter Wright mal schlagen konnte. Klar, da waren noch nicht die ganz großen Zuschauermassen damals da, aber vielleicht kann man jetzt dann mit 3 Spielern in Dortmund dann noch ein bisschen mehr rausholen. Und bevor wir jetzt gleich zum Grand Prix kommen, Vincent, lass mich das vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen abschließen. European Tour, 12 Turniere sind jetzt gespielt. Wie zufrieden seid ihr persönlich jetzt auch mit diesem Jahr, wie es bislang verläuft?
Sehr zufrieden. Es war alles so ein bisschen unsicher natürlich. Die Tour letztes Jahr war ja so ein bisschen noch eine Nachholtour nach Corona, weshalb wir dann letztes Jahr der Ticketverkaufsstand wirklich von null angefangen hat und wir alle ja angespannt natürlich waren. Wie wird es laufen? Wie ist die Resonanz der Fans? Kommen die Fans? Wollen die Darts noch live sehen? Und die Antwort ist ja. Wir haben wirklich ein tolles Jahr gehabt, hatten volle Hallen, tolle Stimmung, auch tolle Events und ja, die European Tour 24 wirft ihre Schatten auch schon voraus. Wir haben ja den Tourkalender jetzt schon announced, werden da im November dann in den Ticketverkaufsstart gehen. Und da hat man auch jetzt sozusagen schon die Möglichkeit, ja, sich anzumelden für den Verkaufsstart für seine Stadt, dass man vorab Ticketinfos kriegt und sich die besten Plätze sichern kann. Da kann man sich auf unseren Kanälen, auf unserer Homepage und auf Instagram anmelden, um dann Ticketinfos vorab zu erhalten. Und ja, wir hoffen natürlich, dass nächstes Jahr noch stärker wird. Sind natürlich auch gespannt auf die WM, weil du weißt, wir alle wissen, die WM kann immer ja einen Boom auslösen, wenn da ein deutscher Spieler sehr weit kommt. Und das wünschen wir uns natürlich alle.
Wie ist das so die Resonanz bislang auch gewesen? Weil ein paar weniger Turniere in Deutschland, dafür geht man dann auch ein bisschen mehr dann ins Ausland. Basel ist jetzt neu mit dabei, auch beispielsweise. Ist das bislang gut angenommen von den Fans?
Das ist gut angenommen. Wir haben natürlich viele Nachrichten aus Trier und aus Jena bekommen, was wir natürlich verstehen. Die Leute haben ihr European Tour Event da natürlich geliebt. Wir hatten da auch wirklich gute European Tour Events. Ich muss auch einfach nochmal betonen, dass das überhaupt keine Entscheidung gegen Trier oder gegen Jena war. In dem Sinne, wir wollten einfach die European Tour ja, internationalisieren, noch europäischer machen. Und wenn du dann zwei neue Standorte mit Antwerpen in Belgien und auch mit Basel in der Schweiz dazu nimmst, musst du natürlich auch zwei Events rausnehmen. Und da ist dann die Entscheidung aus vielerlei Gründe, logistisch, terminlich, wirtschaftlich, ist dann die Entscheidung auf Trier und Jena gefallen. Aber was ich auch dazu sagen möchte, ist, dass wir wieder nach Trier und Jena kommen, auch im nächsten Jahr. Mehr Informationen gibt es da dann in den nächsten Tagen und Wochen dazu.
Also wenn du das jetzt schon so anteaserst, dann gehe ich mal davon aus, ihr macht ja auch Galas, dass da vielleicht in der Hinsicht was passiert.
Das kann gut sein.
So, jetzt haben wir das, was in der Vergangenheit liegt, sozusagen abgehandelt mit dem European Tour Turnier von Budapest. Dave Chisnell hat es gewonnen im Finale gegen Luke Humphries. Aus deutscher Sicht hat es dann leider nicht mit der dritten Qualifikation geklappt. Am Ende neben Martin Schindler und Gabriel Clemens hat sich Ricardo Pietrzczko leider nicht qualifiziert und ist somit jetzt auch nicht beim World Grand Prix mit dabei, der jetzt bald auch stattfinden wird. Vincent hat es schon angesprochen, es gibt jetzt nochmal sozusagen drei Pro-Tour-Events und danach geht es eben rein. Sozusagen nochmal der Aufgalopp und dann vom 2. bis 8. Oktober der World Grand Prix. Vincent, die Auslosung hat stattgefunden. Es sind knackige Partien mit dabei. Die Top 8 sind auch nur sozusagen gesetzt. Jetzt mal so ein bisschen zusammenfassend gesagt, als du dieses Draw dann auch gesehen hast, was ging dir da als erstes so durch den Kopf? Also sind ja schon ein paar knackige Partien zum Auftakt mit dabei.
Es sind ein paar knackige Partien dabei. Das liegt, denke ich, auch in der Natur der Sache. Du hast ja einfach die Top 32 Spieler oder ja 32 der besten Spieler dabei. Da gibt es dann auch irgendwie keine leichten Losungen mehr. Es gibt sicher Lose, die man wirklich komplett vermeiden will. Und manche, wo man sagt, ja, das ist machbar, aber ist ein sehr starkes Feld. Und ich freue mich auf dieses Turnier, was ja auch ja im Modus Double in, Double out gespielt wird, was ich auch sehr, sehr reizvoll finde.
Definitiv das einzige Turnier im Jahr, wo man nicht nur mit einem Doppel das Leg beenden muss, sondern man braucht es auch direkt, um in ein Leg reinzukommen. Und auch diese Distanz zum Auftakt, die bietet sehr viel Stolpergefahr, weil man da eben nur zwei Sätze braucht in Runde 1, um dann in die zweite Runde einzuziehen. Also auch da muss man vom Start weg richtig gut unterwegs sein. Und bevor wir jetzt etwas detaillierter uns nochmal die Partien anschauen, wenn wir jetzt uns mal das Draw angucken, Van Gerwen gegen Josh Rock oder auch Gervin Price gegen Danny Noppert, sind das vielleicht so die beiden, ja, Standout-Partien der ersten Runde?
Absolut. Wollte ich gerade sagen, finde ich die zwei Matches, die wirklich ins Auge stechen, weil sie einfach auch ein Halbfinale oder Finale eines Major-Events sein könnten, muss man ganz klar sagen. Danny Noppert, immer so ein bisschen unterm Radar, ist ein Weltklasse-Spieler, hat jetzt nicht so die Ausstrahlung wie die ganz großen Jungs, weshalb er dann wahrscheinlich auch noch nicht zur Premier League eingeladen wurde. Aber ist wirklich extrem gefährlich und Gervin Price hätte sich sicher ein anderes Los gewünscht.
Ja, gerade weil Danny Noppert eben einer ist, der, wenn er voll in Fahrt kommt, sehr konstant auf die Doppel ist und die haben nochmal eine höhere Gewichtung als bei allen anderen Turnieren. Zu dieser Partie kommen wir gleich nochmal. Wir gehen das mal von oben durch, so ein bisschen in Zweierschritten. An eins gesetzt der Bully Boy, Michael Smith. Er bekommt es zu tun in der ersten Runde mit Callum Ritz. Ist jetzt vielleicht für die aktuelle Form des Bully Boy, sagst du, nicht das ganz optimale Los, weil Callum Ritz zuletzt auf der Pro Tour ordentlich wieder performt hat?
Nee, ich würde sagen, das ist ein gutes Los, weil Callum Ritz ja ist so die konträre Geschichte eigentlich zu Ricardo Pietrzczko. Callum Ritz hat eigentlich ein sehr schlechtes Jahr gespielt, hat aber dann im entscheidenden Moment, in Anführungsstrichen, ohne dass es davor wusste, dass es der entscheidende Moment ist, ja, ein Pro-Tour-Event gewonnen, was ihn natürlich extrem nach oben katapultiert hat. Und er ist eigentlich, glaube ich, selber so ein bisschen überrascht, ja, wie er es überhaupt in dieses Feld geschafft hat. Ricardo hingegen spielt ein tolles Jahr, spielt ja konstant, grundsolide, kommt immer mal ein paar Runden weiter und schafft es dann im entscheidenden Spiel, muss man sagen, nicht. Deshalb Callum Ritz, ja, hat ein Pro-Tour-Event gewonnen, war jetzt zuletzt auch wieder ein bisschen stärker, würde ich aber sagen, ist immer noch nicht bei seiner alten Form oder altbekannten Form. Und vor allem auf der Bühne bin ich gespannt, wie er sich verhält, weil auf der Bühne hatte er zuletzt doch immer mal wieder den einen oder anderen, ja, ich würde sogar sagen, Aussetzer, was da auch in Trier abgegangen ist, war einfach nicht so schön. Lässt sich da in meinen Augen sehr leicht aus dem Konzept bringen, wenn es mal ein paar Darts nicht läuft, hadert extrem mit sich selbst, hat eine sehr schlechte Körpersprache, erinnert so ein bisschen an den Bully Boy von vor ein paar Jahren. Die beiden sind lustigerweise im selben Management und ich habe nach dem Spiel in Trier auch mitbekommen, wie Michael mit Callan gesprochen hat nach diesem Spiel, wo er dann ein bisschen auf den Schreiber geschimpft hat und Michael auch zu ihm meinte, Callan, du bist ein fantastischer Dartspieler, hör auf, dich an sowas aufzuhängen, hör auf, dich durch sowas rausbringen zu lassen. Du spielst tausende Darts-Matches, es kann immer irgendwas passieren. In dem Fall war es sogar nicht mal so, dass der Schreiber einen Fehler gemacht hat, sondern es war ein Missverständnis. Und ja, ein Top-Profi darf sich von sowas einfach nicht rausbringen lassen. Es werden immer mal Dinge passieren, irgendwelche, ja, Zwischenrufe, Pfiffe, der Schreiber kann sich auch mal verschreiben, etc. Aber das kann nicht sein, dass dann ein gesamtes Spiel zusammenbricht. Und das fand ich eben interessant, dass Michael Smith, der früher selbst viel mit sich gehadert hat, Callan da so ein bisschen, ja, einfach den Tipp und den Ratschlag gegeben hat, sich darauf nicht so sehr einzulassen. Und jetzt ist, ja, zum ersten Mal wieder Bühnenspiel für Callan Ritz und ich bin gespannt auf das Spiel und auch auf das Verhalten von Callan Ritz.
Der Sieger der Partie Michael Smith gegen Callan Ritz trifft dann auf den Sieger der nächsten Partie, Dirk van Dijvenbode gegen Brandon Dolan. Van Dijvenbode, klar, Top 16 Spieler, aber da eben nur die Top 8 sozusagen gesetzt sind beim World Grand Prix, ist das nochmal ein bisschen offene Auslosung dann auch gewesen. Glaubst du, dass Brandon Dolan, der kennt sich ja jetzt, sagen wir mal, aus mit Niederländern, hat beim letzten großen Major-Turnier, dem Matchplay, Michael van Gerven dann auch rausgenommen. Glaubst du, dass hier auch eine gewisse Stolpergefahr, so möchte ich es mal ausdrücken, für Van Dijvenbode besteht?
Nein, glaube ich nicht. Dirk ist ja sehr stark, wenn es drauf ankommt, wird jetzt vor allem bei den Majors wieder seinen berühmten Fokus, denke ich, haben, weiß ganz genau, worum es geht und wird sich perfekt auf dieses Match vorbereiten. Und Brandon Dolan, ja, der History Maker, ist auch immer ein Kandidat dafür, mal für eine Überraschung zu sorgen. In dem Fall glaube ich aber, dass Dirk mit seiner Art Brandon da überrennen wird.
Rutschen wir dann mal zwei Zeilen auch weiter. Die nächsten Partien dann Rob Cross an 8 gesetzt gegen Andrew Gilding und José de Sousa, der es mit Gary Anderson zu tun bekommt. Ich denke mal, für Gary Anderson, wenn er auf das Draw guckt, wird er sich denken, große Möglichkeit, weil de Sousa erstmal in Runde 1 zu bekommen. Es hätte ihn auch schwerer treffen können, den Flying Scotsman. Und dann ist es ja auch so, wenn er sich da durchsetzt, Achtelfinale entweder gegen Gilding oder gegen Cross, da wird er sich auch schon sagen, also Richtung Viertelfinale kann da die Bahn auch schon frei sein. Für mich persönlich, also jetzt mal für Gary Anderson gesprochen. Und bei Rob Cross sagt mir so mein Bauchgefühl, weil der jetzt gerade auch nicht so optimal unterwegs ist, nachdem er diesen Doubleheader da auch in der World Series gewinnen konnte, kam danach nicht mehr so viel. Andrew Gilding, gerade auch die kurze Distanz, darf man nicht unterschätzen. Also vielleicht ist das auch so eine kleine Geschichte, die in diesem Turnier entstehen kann. Anderson mit einem etwas größeren Run und Cross einer der Gesetzten, die sich vielleicht schon zum Auftakt verabschieden könnten.
Ja, Gary wäre natürlich so ein bisschen aus Fansicht der ja, aufregendste Spieler, der da aus dem Bracket rauskommt. Ich finde es ein interessantes Bracket, weil, wie du schon sagst, sind alles starke oder solide Dartspieler, aber jetzt auch keiner, der irgendwie total outstanding ist, wo ich sage, der ist der hundertprozentige Favorit, wie du schon sagst, Rob Cross aktuell ein bisschen schwächer und deshalb sehr, sehr, sehr offenes Bracket und also wirklich, auch de Sousa oder Gilding, wenn einer von denen weiterkommt, würde ich jetzt nicht sagen, oh mein Gott, was für eine Überraschung, aber Gary wäre natürlich eine charmante Lösung, beziehungsweise ja, einfach cool, wenn er mal wieder ein bisschen weiterkommt bei einem Major-Turnier.
Dann gehen wir sozusagen ins nächste Viertel. Da ist jetzt die Partie, die wir angesprochen haben. Gervin Price gegen Danny Noppert. Also ja, eines der Standout-Matches in Runde 1. Und ja, ich denke mal, Gervin Price, auch wenn der wirklich eine gute Form hat, der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, als er das gesehen hat, warum? Also schwerer kann es ja kaum jemanden erwischen, wie du schon gesagt hast, Vincent.
Ja, das stimmt, aber der Anspruch von ihm wird auch sein, da ja, ganz klar als Sieger hervorzugehen. So wird er das angehen. Es ist schwierig, aber es ist auch nicht unmachbar. Und ja, im zweiten Spiel Ratajski gegen Wade finde ich sehr spannend. Ratajski zuletzt wieder stärker. James Wade so ein bisschen Überraschungstüte. War auch wieder stärker jetzt in letzter Zeit, gefühlt irgendwie seit seinem Wechsel des Walk-on-Songs hat er frischer gewirkt und irgendwie wieder besser gespielt. Deshalb spannendes Spiel da. Genau, bin gespannt, wer da rausgeht.
Und wenn wir dann auch mal ein bisschen weitergehen im Turnier, also gehen wir mal davon aus, Price setzt sich auch gegen Nopper durch, nimmt diese Hürde. Glaubst du, dass der Sieger dann Ratajski oder Wade auch irgendwie den Hauch einer Chance hätte gegen Price dann im Achtelfinale über Best of Five?
Denke ich nicht. Es ist wirklich dann auch das Format wird länger und je länger die Formate sind, desto wahrscheinlicher ist es eigentlich, dass sich die Topstars durchsetzen. Für mich geht Gervin Price hier aus diesen vier Spielern ins Viertelfinale.
Und da ich dich jetzt auch einmal immer habe und du ja auch sehr oft Backstage dann bist bei diesen Turnieren, nimmt man da vielleicht auch mal irgendwie was wahr in der Vergangenheit, dass die Spieler vielleicht auch mal so ein bisschen philosophieren oder untereinander auch mal reden und dann sagen, ja, World Grand Prix oder so ein Modus Double in, Double out ist irgendwie was Cooles, würde man vielleicht öfter haben wollen oder sind das dann doch eher schon die Leute, die sich dann mehr so Richtung Scoring auch beschäftigen, die dann auch wirklich eher wollen, dass sie dann ihre große Stärke, ihr Power Scoring dann an den Tag legen können?
Nee, wir hatten tatsächlich auf TikTok so ein Fragenformat, wo wir den Spielern ein paar Fragen gestellt haben. Da war unter anderem die Frage dabei, ob sie sich mehr Turniere mit Double In, Double Out wünschen. Und die meisten haben tatsächlich ja gesagt. Beziehungsweise ganz grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die Spieler total offen sind für allgemein andere Formate, neue Formate, die jetzt nicht 501 Double Out First to Six sind. Also da sind die total offen. Und Van Gerven hatte ja auch mal die Idee vor ein paar Monaten, ich kann mich jetzt gar nicht mehr, ich glaube, war es 701 oder 301, irgendwie auf jeden Fall mal ein anderes Format als 501. Die Spieler sind da eigentlich relativ offen für und ich fände es auch immer mal wieder eine ganz erfrischende Sache, wenn man neue Formate ja, mal sieht als Fan und bin gespannt, was da so passiert in der Zukunft.
Machen wir mal ganz kurz diesen kleinen Schlenker, weil du mir jetzt so ein bisschen die Vorlage gegeben hast. Die Spieler sind dafür offen. Wie sieht es denn so bei den ja verantwortlichen Entscheidungsträgern dann auch aus? Ist das wirklich mal etwas, was man tatsächlich ernsthaft diskutiert, wenn dann Van Gerven mal die Nummer wählt oder mal ans Büro klopft und sagt, hier 701, wie wär's mal damit?
Also, die Verantwortlichen sind, haben immer ein offenes Ohr für alle Spieler. Die wissen aber auch, was sie tun und die machen das seit Jahren. Matt Porter ist, glaube ich, ja, seine Lebensleistung, die PDC so aufzubauen, wie sie aktuell ist, die uns jede Woche so unterhält, die so viele Geschichten bietet. Also, dieser Mann braucht jetzt nicht irgendwie Tipps oder Ratschläge in dem Sinne. Der ist wirklich extrem offen für Neues und für Neuerungen. Aber, also, und der hört sowas auch, wird sich da auch seine Gedanken machen. Trotzdem ist natürlich auch das ganz klassische Format 501, ist auch insofern schön und wichtig, dass man das hauptsächlich spielt, damit es einfach eine Vergleichbarkeit gibt. So. Und das ist Darts in seiner reinsten Form. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, inwiefern es da Überlegungen gibt. Aber man kann sich immer sicher sein, dass Matt Porter jeden Stein, ja, sehr oft umdreht und immer wieder guckt, wo kann man ja, neue Ideen einfließen lassen. Am Ende des Tages geht es immer darum, Darts so attraktiv wie möglich zu machen, in welcher Form das dann auch immer geschieht.
Soweit zu diesem kleinen Exkurs. Kommen wir jetzt wieder direkt zurück zur Auslosung des World Grand Prix. Wir machen dann auch weiter. An 5 gesetzt Nathan Aspinall, der trifft auf seinen Landsmann Stephen Bunting. Das heißt, in dieser Partie wird sich dann schon mal ein Engländer dann auch ins Achtelfinale spielen. Aspinall, wir wissen es mit dem World Matchplay-Triumph auch im Rücken. gut auch in Form. Also ich denke, das wird ihm auch Auftrieb gegeben haben und er wird immer noch anhalten. Bunting, immer so eine kleine Wundertüte. Glaubst du, dass auch hier vielleicht der gesetzte Spieler ein wenig wackeln könnte, weil Stephen Bunting eben so eine Unbekannte ist?
Ja, ich bin immer begeistert von Espinel, wie er es schafft. Jetzt, er hat seit gut einem Jahr dieses Thema mit einer leichten Dermatitis. Wir sehen das auch alle. Muss immer wieder absetzen, muss immer wieder, ja, auch mal einen Schritt zurückgehen, und spielt interessanterweise seitdem das so ist, wieder unfassbar stark. Also eigentlich so, wie man es nicht erwarten würde, extrem konträr, weil man denkt, ja, wenn jemand Dermatitis hat, dann sollte die Performance eigentlich runtergehen. Aber er schafft es, und das ist auch seine größte Stärke, dieses sich durchbeißen, egal durch welche Situation. Das muss für ihn so schlimm sein, dass das jetzt gerade ein Thema ist. Er arbeitet da auch sehr stark dran, das weiß ich, und schafft es trotzdem, das World Matchplay zu gewinnen, schafft es trotzdem, ja, extrem viele gute Spiele abzuliefern. Ich denke mir immer, ja, Nathan Aspinall, der hat gerade dieses Thema, ist vielleicht gerade ein bisschen schlagbar, und dann überrascht er mich wieder und kommt in ein Halbfinale, Finale oder gewinnt irgendein Turnier. Und ich denke mir, wow, was für ein Kämpfer, egal was ist, Aspinall wird immer unangenehm zu spielen sein. Und deshalb glaube ich, dass er sich hier auch durchsetzen wird. Trotzdem kann man sagen, vielleicht erwischt er doch mal einen schlechten Tag und Schindler erwischt einen guten Tag gegen Van Barneveld und dann vielleicht auch gegen Espinel. Kann natürlich trotzdem möglich sein. Auch Espinel wird auch mal wieder ein Spiel verlieren. Der wird auch mal wieder in Anführungsstrichen eine Enttäuschung irgendwo erleben. Und warum nicht jetzt beim World Grand Prix vielleicht gegen den Martin Schindler, der dann zuvor den fünffachen Weltmeister von Barneveld rausnimmt. Wir werden es sehen.
Also wie du schon sagst, Nathan Aspinall, der möchte sicherlich auch wieder ein gutes Turnier spielen. Im vergangenen Jahr erst im Finale gestoppt worden gegen Michael van Gerwen. Da hatte er noch versucht, diese Aufholjagd zu starten, hat am Ende nicht geklappt, mit 3:5 in den Sätzen gegen MVG verloren. Und danach wird es richtig interessant aus deutscher Sicht, was du schon angesprochen hast. Martin Schindler trifft auf den fünfmaligen Weltmeister, auf Raymond van Barneveld. Das ist vom Namen her, muss man so sagen, größer geht's kaum. Weil Barney, egal wie die Ergebnisse waren in den vergangenen Jahren, ist immer noch eine richtige Institution in diesem Sport. Jetzt die Frage, wenn man es mal ganz nüchtern und sachlich betrachtet, ist das für Martin ein gutes Los oder besteht da vielleicht auch die Sorge, dass alleine diese Präsenz, alleine dieser Name Raymond van Barneveld etwas Negatives ist, mit seinem Spiel machen könnte?
Nein, wie du schon sagst, der Name ist sehr groß. Der Mann ist eine lebende Legende, fünffacher Weltmeister. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Allerdings, es geht um den Raymond van Barneveld von heute. Und heute ist Raymond van Barneveld ein sehr guter Dartspieler, der auch immer wieder oben mitmischt, der aber lange nicht mehr unschlagbar ist, sondern das ist ein sehr interessantes Match, weil beide können ein oder haben ein fantastisches A-Game. Und sind extrem auch, ja, auch attraktive Spieler von ihrem Spielstil. Und ich denke, in dem Spiel wird es wirklich auf die Tagesform ankommen. Martin hat es absolut im Tank, Raymond zu schlagen. Wenn Raymond allerdings sein absolut bestes Spiel spielt und Martin, wie in der Vergangenheit leider ab und zu schon mal, sein Spiel nicht auf die englische Bühne, sage ich jetzt mal, bringt, kann auch Raymond Martin schlagen. Deshalb ein sehr interessantes Match von zwei Spielern, die jetzt vielleicht nicht alle auf dem Zettel haben, die aber unter Umständen ja vielleicht Überraschungskandidaten sein könnten für einen sehr weiten Run.
Und damit gehen wir jetzt auch in das dritte Viertel in dieser Auslosung beim World Grand Prix und machen weiter sozusagen Raymond van Barneveld, die holländische Legende, sozusagen auch sehr viel in der Vergangenheit geleistet und kommen zu einem Mann, der die ja, Vergangenheit, aber auch die vergangenen Jahre schon geprägt hat. Michael van Gerwen, der Landsmann von Raymond van Barneveld, nimmt es auf an zwei gesetzt mit ja, dem Nordiren, dem Wunderkind Josh Rock. Und wir haben das schon besprochen, auch Vincent. Das ist eine der großen Partien zum Auftakt. Und Van Gerwen, glaube ich, wird auch aufgrund dieser Auslosung in einer fantastischen Form dort auflaufen, weil er ja auch vermuten möchte, dass er, wie das schon beim World Matchplay passiert ist, zum Auftakt direkt rausgeht.
Ja, wie du schon gesagt hast, spannendes Match. Beide sehr stark, obwohl man jetzt auch so ein bisschen einordnen muss, dass Josh Rock in den letzten Wochen nicht mehr diese Weltklasse-Leistungen gezeigt hat, wie wir sie aus den letzten 1,5 Jahren von ihm kennen. Er ist immer noch ein absoluter Shootingstar, ein sehr interessantes Talent. Wir sind alle sehr gespannt, was er in Zukunft noch, ja, noch leisten wird. Und er wird auch einiges leisten. In dem Spiel ist für mich Van Gerwen aber der klare Favorit, weil er einfach die bessere Form hat aktuell und Josh Rock in den letzten Wochen eher gestruggelt hat.
Und ich denke mal, wir können eins auch festhalten. Wenn sich Van Gerwen durchsetzen sollte gegen Josh Rock und in der nächsten Partie Dimitri Vandenberg gegen Chris Doby sich der Dreammaker durchsetzt aus Belgien, dann wird Van Gerwen ins Viertelfinale einziehen. Denn die Bilanz Vandenberg, Van Gerwen, die spricht ja auch für sich und ist, ja, denke ich mal, vielleicht auch keine so gute Voraussetzung für ein sehr erfolgreiches Turnier des Dimitri Vandenberg.
Ja, bin ich bei dir, finde es aber immer interessant, dass genau solche Statistiken dann oft da sind, um auch mal gebrochen zu werden, beziehungsweise dass genau das Gegenteil passiert. Deshalb, ja, auf dem Papier, Van Gerwen ist absolut der Favorit in diesem Bracket. Und auch sein möglicher Viertelfinalgegner, Johnny Clayton, oder auch sein, den schätze ich aktuell nicht so stark ein, auch einfach, weil er jetzt viele familiäre Probleme hatte. Mit seinem Vater, der ja sehr krank ist und auch weniger Spielpraxis hat als Van Gerwen, kann ich mir vorstellen, dass Michael ja ein heißer Kandidat fürs Halbfinale ist.
Biegen wir damit ein auf die, ja, Schlussgerade des World Grand Prix bzw. der Auslosung und gehen in das letzte Viertel. Wie du schon auch gesagt hast, Johnny Clayton an 7 gesetzt. Der nimmt es zum Auftakt mit Ross Smith auf und der Sieger dieser Partie trifft dann auf den Gewinner von Joe Cullen gegen Mike De Decker. Ich denke mal, wenn man sich das anschaut, da werden sich die Protagonisten, die ich gerade aufgezählt habe, auch was ausrechnen. Siehst du da auch mit Johnny Clayton hast du es ja auch schon erklärt, dass da Stolpergefahr auch besteht, gerade weil Ross Smith einer ist, Major Champion, aktueller European Darts Champion, dass der sich das auch traut, Clayton rauszunehmen auf so einer Bühne und dann nochmal bei Joe Cullen. Ich finde, der hat jetzt in diesem Jahr, je länger es geht, findet er besser und besser rein, schüttelt auch so diesen Premier League Frust ab. Nur Mike De Decker ist einer der, ich will nicht sagen, plötzlich gute Darts spielt, aber der konstanter wird. Und traust du ihm das schon zu, dass er jetzt so einen erfahrenen und auch so guten Spieler mit dieser Form wie Joe Cullen tatsächlich jetzt schon nicht nur ärgern, sondern vielleicht auch ganz groß rausnehmen könnte?
Ja, traue ich ihm auf jeden Fall zu. Finde auch, er hat eine sehr, sehr starke Technik, also einen sehr cleanen Wurf und schafft es eben in den letzten Wochen einfach auch eine Konstanz in sein Spiel zu bringen. Joe Cullen, ja, so ein bisschen eine Wundertüte geworden, kann sehr stark spielen, knüpft auch an seine Weltklasse-Leistungen aus der Vergangenheit an, hat dann aber immer mal wieder auch Spiele drin, ja, wo er nicht so gut spielt, ist auch dann in Decidern oder in entscheidenden Momenten ja, in letzter Zeit öfter mal unterlegen. Deshalb, Mike Decker ist in einer starken Form und kann Joe Cullen sehr gefährlich werden.
Und dann wird es nochmal ganz interessant aus deutscher Sicht. Wir haben erstmal die Partie Damon Hatter auch gegen Ryan Searle. Der Sieger trifft dann entweder auf den an 3 gesetzten Peter Wright oder Gabriel Clemens. Und da würde ich auch mal ganz gerne deine Einschätzung dazu hören, Vincent, wenn man sich das anschaut. Der Sieger Hatter Searle trifft auf den Sieger Wright Clemens. Wie ordnest du oder wie schätzt du da auch die Möglichkeiten von Gabriel Clemens jetzt auch ein, zu wissen, Peter Wright ist nicht in der besten Form, der ist schlagbar, wenn Gabriel Clemens so seine Doppelschwierigkeiten in den Griff bekommt, kurze Distanz und danach wäre jetzt Hatter oder Searle jetzt auch kein unmenschlicher Gegner.
Nee, genau so ist es. Peter Wright ist natürlich vom Namen und auch von seiner Ranking-Position ja immer noch sehr, sag ich mal, ein Spieler mit einem großen Namen, gar keine Frage. Wir wissen alle, dass er in den letzten ja, Monaten und Jahren einfach extrem unkonstant war. Hat wirklich die schlechtesten Darts gespielt, die er jemals gespielt hat in seiner Karriere, muss man ganz klar so sagen. Kann im nächsten Spiel dann aber auch wieder ein 110er Average spielen und uns alle beeindrucken. Er ist und bleibt eine Wundertüte. Ich kann mir vorstellen, dass Gaga hier, wenn er gut ins Spiel reinkommt und wenn er vielleicht am Anfang ein paar starke Momente hat, ja, Peter einfach auch wieder verunsichern und dann ja, Peter hier auch rausnehmen. Und das wäre wirklich ein guter Step, weil, wie du schon sagst, danach warten Damon Hatter oder Ryan Searle, beides auch starke Spieler, die aber auch wirklich nicht unschlagbar sind. Und ja, bin sehr gespannt, wer hier als Viertelfinalist rausgeht.
Aus deutscher Sicht wäre das auch sehr wünschenswert, dass Gabriel Clemens diese Hürde nimmt, dass er es zeigt, hat er, oder nicht, dass er es zeigt, dass er es kann, hat er auch schon unter Beweis gestellt, weil er vor ein paar Jahren beim World Grand Prix auch mal Nathan Aspinall in der ersten Runde schlagen konnte davor. Das war auch ein gutes Major-Jahr gewesen, hatte er damals den Titelverteidiger Rob Cross beim World Matchplay rausgenommen. Also es ist im Tank und wie du schon sagst, Peter Wright, wir wissen das alle. Ja, der größte oder die größte Konstanz bei Snakebite ist aktuell die Inkonstanz. Von daher, da kann tatsächlich was gehen, wenn er sein Niveau ans Board bringt. Gabriel Clemens, da wünschen wir auf jeden Fall auch wirklich gutes Gelingen. Und wir kommen jetzt noch auf die letzten beiden Partien in diesem Viertel zu sprechen. Luke Humphreys, Form brauchen wir nicht drüber zu reden, ist klasse. Er bekommt es zu tun, an sechs gesetzt mit dem Sieger von 2017, Super Chin Daryl Gurney. Und dann der Abschluss sozusagen dieses Brackets. Dave Chisnell, der zweimalige World Grand Prix Finalist, trifft auf den Mann, der sich auf den letzten Drücker noch reingespielt hat. Luke Woodhouse sind die beiden Finalisten von Budapest. Wenn sie ihr Niveau an den Tag legen von Gurney beziehungsweise Woodhouse in irgendeiner Art und Weise, ja, ins Wanken zu bringen, oder sagst du, ist eigentlich eine klare Sache?
Ist eine klare Sache, wirklich. Also Luke, wie gesagt, vor allem am Anfang solcher Major-Turniere super stark. Wenn der mal in seinen Flow, in seinen Rhythmus kommt, dann ist, du kannst ihn nicht bespielen. Und deshalb, ja, ich freue mich schon auf dieses Match, auf das Rematch von einigen European Tour Finals in diesem Jahr. Und ja, bin dann sehr gespannt, wer der Gegner von Gabriel Clemens im Viertelfinale wird.
Wunderbar, also da gibt es schon mal die Prognose von Vincent. Wäre schön, wenn das wirklich so eintrifft. Und wenn wir jetzt diese 32 Spieler haben, es ist immer schwierig, klar, Tagesform, dann ist der eine mal besser drauf aktuell, der eine hat weniger dieses Momentum. Wenn du dir das jetzt mal so anguckst, hast du da einen Favoriten beziehungsweise Favoriten, wo du sagst, denen, ja, traue ich auch den großen Wurf dann am Ende zu, oder der wird es dann am Ende auch machen?
Nee, da habe ich jetzt tatsächlich niemanden, der einen jetzt wirklich vom Hocker hauen würde. Ich denke, Price und Van Gerven sind einfach die heißesten Kandidaten. Ja, vielleicht ist Luke Humphreys, ich meine, er hat das Finale jetzt verloren, aber die Form war trotzdem sehr beeindruckend. Das mit Rückenschmerzen. Deshalb, vielleicht sind seine Schmerzen ausgeheilt. Und wenn er dann wieder mit dieser Form antritt, dann könnte es doch vielleicht mal passieren, dass auch er seinen ersten Major-Titel holt. Und Luke Humphreys wäre so ein bisschen mein Hot Take. Aber ansonsten ist es das Schöne aktuell, dass wir so viele Spieler haben, denen man es zutrauen kann. Aber ja, als Favoriten wirklich würde ich jetzt Gervin Price und Michael van Gerwen benennen.
Und wie sieht es dann auf der anderen Seite der Medaille aus? Hast du so einen gewissen Außenseiter, also den man jetzt nicht so auf der Rechnung hat, der für Furore sorgen kann? Das muss jetzt nicht unbedingt eine Finalteilnahme sein, aber vielleicht mal so Viertelfinale, vielleicht dann auch ins Halbfinale reinspielen. Hast du da vielleicht jemanden auf der Rechnung, oder glaubst du, es wird jetzt solche, ich möchte es mal formulieren, Brandon Dolan-Vibes, wo er damals den neuen Darter
Ja.
gespielt hat, ins Finale gekommen ist und dann erst von, ja, damals Phil Taylor gestoppt wurde. Sowas wird es in diesem Jahr wahrscheinlich nicht geben, wenn ich das deiner Argumentation entnehme.
Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, ich könnte jetzt gar keinen ausschließen, wo ich sage, bei dem wird es auf keinen Fall was. Mike De Decker ist vielleicht noch ein interessanter Name, weil er einfach extrem formstark gerade ist. Und wenn er Joe Cullen in der ersten Runde rausnehmen kann, kann ich mir vorstellen, dass er hier ja ein bisschen weitergeht, als wir alle erwarten. Und ansonsten möchte ich wirklich niemanden ausschließen. Dirk van Dijvenbode ist auch, sollte immer auf der Rechnung sein. Der Mann, der jetzt auch schon viele ja Finals verloren hat, uns oft nicht geschafft hat, dann über den letzten Schritt zu gehen. Wir wissen alle, wenn der in seinen Modus kommt, ist der ganz schwer zu schlagen. Und deshalb, die beiden wären noch so zwei Namen, ja, auf die man schauen könnte. Aber ansonsten ein sehr, sehr offenes Feld, und das ist ja auch das Schöne aktuell bei der PDC, dass es nicht mehr diesen einen Spieler gibt, wo wir eigentlich jetzt schon sagen können, der wird der Sieger sein, sondern es ist extrem offen.
Also, der World Grand Prix findet statt vom 2. bis zum 8. Oktober. Es ist die insgesamt 26. Auflage dieses traditionsreichen Turnieres. Titelverteidiger Michael van Gerven, Preisgeld ist auch wieder ordentlich 600.000 Pfund, die ausgeschüttet werden. Allein 120.000 gehen an den Sieger. Also da ist auch wieder richtig was zu cashen für die großen Jungs, aber auch für die dahinter. Und weil wir das ja auch traditionell jetzt so machen, wir sind in dieser Phase, Vincent, wo wir jetzt auch mit großen Schritten auf die Weltmeisterschaft gehen, da müssen wir natürlich noch besprechen, dass es da wieder jemanden gab, der sich jetzt auch noch für den Ali Pelli qualifiziert hat. Und zwar, wenn wir da nach Afrika gehen, der African Qualifier hat da in Kapstadt auch stattgefunden. Und da hat sich ein 56-Jähriger durchgesetzt. Simon Adams, der hat dann in diesem Entscheidungsspiel, hat er Stefan Vermaak mit 8 zu 0 geschlagen, Average von 93,94 gespielt. Also auch ein richtig starker Average dann über so eine Distanz. Zum ersten Mal im Ali Pelli mit dabei. Ich denke mal, das ist auch eine gewisse Nostalgie und auch ein schöner Moment zu sehen. Es ist erstens nie zu spät, um seine Träume zu verwirklichen und zweitens auch, dass es wieder ein neues Gesicht dann im Dezember im Alexandra Palace geben wird.
Ja, so sehe ich es auch. Bin ganz gespannt auf diesen neuen Kandidaten, der jetzt aus Südafrika kommt. Ganz lustig, dass er tatsächlich im Viertelfinale und Halbfinale jeweils im Decider gewonnen hat und dann im Finale den Gegner, den Stefan Vermaak, der auch wirklich ein Name ist im afrikanischen Darts, der auch von Devin Peterson immer so ein bisschen als der, ja, der Newcomer aus Südafrika bezeichnet wird, dann so klar schlägt im Finale mit 8 zu 0. Aber du, dann hat er es verdient und wir sind sehr gespannt und freuen uns auf ein neues Gesicht im Ali Pelli.
Auf jeden Fall. Also es wird auch noch so ein paar Qualifikationsturniere dann auch geben, gerade auch aus deutscher Sicht mit der Super League, die dann vom 6. bis zum 10. November stattfindet. Also da wird dann auch noch ein weiterer Deutscher sich dann in den Ali Pelli spielen. Vielleicht das jetzt nochmal so als Abschlusswort von dir. Wie zufrieden seid ihr beispielsweise jetzt auch mit der diesjährigen Ausrichtung der Super League? Also dass es jetzt auch dieses Qualifikationsturnier praktisch gibt, wo sich im Prinzip jeder da reinspielen kann. Und vielleicht kommt ja dann auch der Sieger, man weiß es ja nicht, am Ende auch aus diesem Qualifikationsturnier raus. Das wäre sicherlich dann auch nochmal eine ganz eigene und besondere Geschichte.
Ja, wir freuen uns total, dass wir dieses Jahr wieder den Super League Qualifier anbieten können. Wir haben lange überlegt, wem kann man Wildcard noch geben. Und ja, man hätte vielen Leuten eine Wildcard geben können. Und genau das war dann für uns der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, es gab so viele starke deutsche Spieler, viele Gesichter, die sich zum ersten Mal für die European Tour qualifiziert haben, viele Spieler, die im DDV oder bei anderen Turnieren wirklich starke Leistungen gezeigt haben. Und dann war es für uns einfach nur logisch und fair zu sagen, hey, okay, wir geben 6 Startplätze in den Qualifier, was auch wirklich viel ist, was auch wirklich ein Anreiz ist, in meinen Augen, sich zu trauen, diesen Qualifier zu spielen, in Hildesheim am 10. und 11. Oktober. Da ist die Anmeldung auch noch offen. Ja, wir freuen uns da über jeden Teilnehmer, um auch einfach, ja, das Teilnehmerfeld so breit wie möglich zu haben in Hildesheim und dann zu schauen, wer sind die Top 6, beziehungsweise vielleicht, wer sind die Top 7. Es kann ja auch sein, dass sich manche Spieler noch über die Pro Tour dann für die WM qualifizieren. Pascal Rupprecht ist so ein Kandidat. Und dann wären es auf einmal 7 Plätze, die über den Qualifier vergeben werden. Deshalb, ja, es ist wirklich ein Qualifier, der sehr viele Möglichkeiten bietet. Und ja, die Super League ist einfach die deutsche Elite-Liga. Die will man mal gespielt haben als deutscher Top-Darts-Spieler. Und deshalb, ja, ich glaube, wir können es allen nur empfehlen, den Super League Qualifier zu spielen.
Also, da haben wir jetzt auch noch mal den Schlenker gehabt zur Super League. Das war es jetzt auch erstmal mit der heutigen Folge. Wir haben Budapest abgehandelt, das World Grand Prix Race. Wir haben über die Auslosung gesprochen, danach über den Qualifier, über Simon Adams, der sich da durchgesetzt hat. Jetzt in diesen Tagen vom 27. bis zum 29. September finden auch noch im Barnsley Metrodome 3 Players Championship Turniere statt. Vincent, ich bedanke mich. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Christian, danke dir. Ich freue mich immer hier zu Gast zu sein. Und ja, danke.
Also, das war's mit dieser wöchentlichen Folge von Checkout der Darts-Podcast powered by Sport1. Wir melden uns dann nach dem World Grand Prix wieder. Dann ist Kevin zwar immer noch in seinen Flitterwochen, deswegen da müsst ihr noch einmal auf ihn verzichten. Und da werde ich natürlich auch wieder für Ersatz schaffen. Deswegen danke, dass ihr diese Woche dabei seid oder dabei gewesen wart. Danke auch an dich, Vincent. Das hat großen Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.